Das ist richtig schlimm.
Wow. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zur 49. Folge vom Counterclockwise Podcast. Hallo David, wie geht's dir?
Hallo Daniel, mir geht's gut. 49, was kann man dazu sagen? Die Wurzel aus 49 ist 7 und die Quersumme von 49 ist 13. Beides Primzahlen. Was hat das zu bedeuten? Nichts. Nun.
Ja, du sagst, es hat nichts zu bedeuten. Aber wenn wir jetzt mal Attila Hildmann fragen würden, dann hätte der da, glaube ich, die eine oder andere Idee zu.
Ach, den gibt's ja gar nicht mehr. Der ist doch bestimmt auch längst von den Maulwurfmenschen, die den Krieg unter der Erde gegen die Reptiloiden führen, gekidnappt worden.
Das kann natürlich sein. Die Maulwurfmenschen und die Reptiloiden waren in letzter Zeit tatsächlich auch ein bisschen aktiver als sonst, hat mir die Vibration meines Aluminiumhutes auf jeden Fall verraten. Ja, aber ich weiß es nicht, vielleicht ist er ja wirklich, gibt's ihn ja wirklich gar nicht und auch das ist nur eine Verschwörung der Regierung, die uns irgendwie, gegen Windmühlen kämpfen lassen möchte, so wie das Don Quixote seinerzeit getan hat.
Ja, ich habe Don Quixote tatsächlich nie gelesen.
Ja, ich weiß nicht, ob ich es gelesen habe, da gab es aber bestimmt auch irgendwelche kinderfilmmäßigen Sachen zu, wo man die Geschichte halt herkennt. Vor allem aber gab es mal ein Videospiel, das Lionheart hieß, das ich irgendwie für 3 Euro in der Spielepyramide irgendwann gekauft hatte, das ist auch schon lange her. Auch so ein so super basic, quasi wie Baldur's Gate 2 oder so, also wie die ganz, ganz frühen Rollenspiele. Und da gab es auch einen Charakter, der an Don Quixote angelehnt war. Das war ganz witzig. Der war auch verrückt und hat gegen Windmühlen gekämpft und so. Aber der Twist hier in der Geschichte war, dass die Monster gab es wirklich. Die Leute haben den nur für verrückt gehalten. Aber die Monster, die der bekämpft hat, die waren wirklich da. Und das konnte man halt rausfinden, wenn man den dann begleitet hat und ihm geglaubt hat.
Okay. Ja, ich meine, das ist ja in vielen Spielen oder Serien oder Filmen oder sonstigen fiktionalen Medien so, dass das gerne auch mal eingesetzt wird. Auch diese klassische Geschichte mit dem Wolfschreien oder so, das wird ja auch gerne mal benutzt, um ja einfach sozusagen eine Person zu diskreditieren, aber im Endeffekt hat sie dann doch Recht oder soll Recht behalten am Ende.
Genau, das ist dann irgendwie oft so der Twist, der dann benutzt wird, ne, aber ich meine, das war ja bei dem Jungen, der Wolf geschrien hat, war es ja auch so, dass am Ende tatsächlich die Wölfe kamen. Genau, vorher hat er gelogen, aber am Ende hat er es ernst gemeint und da hat ihm keiner mehr geglaubt. Genau, aber in diesen, in so Spielen zum Beispiel hast du ja dann oft so Twists drin, wie jetzt hier, dass Don Quixote gar nicht verrückt war oder so.
Ja. Oder, keine Ahnung, es war alles ein Traum.
Das war Lost, David. Ich weiß, das ist ein tiefes Trauma, aber irgendwann müssen wir da rauskommen. Irgendwann müssen wir das verarbeiten, dass dieser unfassbar schlechte Twister einfach am Ende alles zerstört hat.
Waren die nicht am Ende nur tot und waren irgendwie in der Hölle oder so?
Die waren im Fegefeuer, ja, stimmt. Das mit dem Traum, das war irgendwas anderes Furchtbares, aber das mit dem Fegefeuer ist natürlich equally Deus Ex Machina.
Das ist keine Rettung, Daniel.
Nee, aber das ist, ja, was ist denn, nee, stimmt, es gibt einen besseren Begriff dafür.
Lazy Writing?
einfach schlechter Autoren ist der Begriff dafür.
J.J. Ja, Abrams?
Hat der Lost geschrieben?
Natürlich, J.J. Abrams war mit Schriftführer hinter Lost.
Okay, schade. Ja, ich meine, also die ersten 2 Staffeln waren auch gut. Die habe ich gerne geguckt und dann habe ich weitergeguckt, weil ich dachte, weil du hast ja dann irgendwie, ne, du kennst die Charaktere und du bist so ein bisschen invested und so und dann willst du halt wissen, wie es weitergeht und dann lässt du denen auch echt viel Scheiß durchgehen, aber irgendwann wurde es dann einfach zu krank.
Ja, ich muss, also pass auf, dann hier kommt das Mega-Geständnis und nicht das Geständnis wie bei auf Pro7 hinter der Schattenwand, sondern einfach nur das im Podcast. Ich habe nicht eine Folge Lost in meinem Leben gesehen.
Ja. Das ist okay. Also wie gesagt, die ersten 2 Staffeln sind sehenswert und die zweite Staffel, die ist abgeschlossen. Also da hätte man die Serie total clean beenden können. Also das kann man auf jeden Fall mal nachholen, wenn man da Bock drauf hat. Aber ist jetzt auch, also es hat mein Leben nicht verändert oder so. Es war hier und da ganz spannend auf jeden Fall.
Weißt du, das Problem ist, ich habe einfach nicht mehr die Zeit und den Lebenswillen, um irgendeine Serie zu gucken, deren Staffel irgendwie 23 Folgen lang ist und jede Folge 45 Minuten dauert.
Ja, das ist auf jeden Fall heutzutage, gerade heutzutage, ist das eine krasse Ansage. Wobei, andererseits, nee, stimmt nicht, ich muss zurücknehmen, weil ich finde, gerade heutzutage haben viele Serien so eine Länge von 45 Minuten bis 60 Minuten pro Folge. So früher hattest du so die Sachen, die halt fürs Fernsehen gemacht waren, ne, so ein Friends mit seinen 20 Minuten Episoden und so weiter, was du dann auch echt gut einfach mal zwischendurch ein, zwei Folgen wegsnacken konntest und dann dein Leben weiterleben konntest, aber so ein Game of Thrones, wo ja in der letzten Staffel hatten da nicht die Folgen jeweils Spielfilmlänge, also so um die 90 Minuten.
Nee, das war eine Lüge von der PR-Abteilung.
Ach so, okay, aber da waren ja, selbst in den vorigen waren die ja ungefähr eine Stunde lang, die Folgen, ne?
Ja, ja, klar, aber ich meine, du hast ja, also das, was du beschrieben hast, ist ja mehr so dieses Sitcom-Ding. Sitcoms genau, sind nie sonderlich lang und sollen ja die kurzen Unterhaltungen sein, aber sowas wie Star Trek hatte halt seit jeher 1-Stunden-Episoden, ne?
Ja, krass. Boah, apropos, ne, ich habe Netflix jetzt gekündigt, ich bin endlich von der Droge los und dann habe ich gesehen, dass es eine neue Staffel Star Trek Discovery gibt und ich habe echt
direkt wieder an die Nadel ran.
Nee, eben nicht, aber das hat mich echt richtig nochmal zweifeln und zögern lassen. Aber ich habe, also du kannst ja nicht sofort kündigen, du kündigst ja zum Ende des Abrechnungsmonats. Das heißt, ich habe noch bis zum 18.11. Netflix, vielleicht kann ich bis dahin noch Star Trek Discovery durchsuchten. Aber ich glaube, die Folgen kommen ja wöchentlich. Das heißt, da werden auf jeden Fall noch welche kommen, nachdem ich geguckt habe. Und deshalb wäre es auch gar nicht so gut, jetzt anzufangen. Ne? Das ist ja auch, also wenn du eine Serie anfängst und dann nicht weitergucken kannst, das ist ja noch viel unbefriedigender, als die gar nicht erst zu gucken.
Ich muss ja sagen, ich war nie so der Star Trek-Fan. Lohnt sich Discovery? Und gleiche Frage, also ähnliches Themenfeld, aber komplett andere Serie. Lohnt sich Picard?
Picard weiß ich nicht. Ich war auch nie ein riesen Trekkie. Und deshalb fand ich Discovery, glaube ich, gut, weil die Trekkies der ersten Stunde, ich kannte mal einen, der wirklich so Star Trek und auch Star Wars mega gefeiert hat, der war irgendwie dann, als wir gerade zusammen, also was miteinander zu tun hatten, da kam gerade ein neuer Star Wars Film ins Kino und der hat den ungelogen, wir haben uns einmal gesehen, dann haben wir uns die Woche drauf gesehen und in der Zwischenzeit war der irgendwie 5-mal im Kino, um genau diesen einen Film zu gucken. Also der war da wirklich hardcore drauf und der fand eben Discovery total scheiße und ich glaube auch die klassische Trekkie-Community fand, oder findet Discovery überhaupt nicht gut. Aber es ist eine, so völlig allein betrachtet, ist es eine wirklich unterhaltsame und gut gemachte Serie, ja.
Ich habe halt gehört, dass The Orville, also ich glaube, das ist die Serie von Seth MacFarlane, dem Family Guy-Macher, die soll in vielen Kreisen die bessere Star Trek-Serie mittlerweile sein. Einfach auch, weil die sich teilweise nicht so ganz ernst nimmt und viele Sachen von Star Trek auch nochmal so ein bisschen zu Ende denkt, wie dass die natürlich im Holodeck bumsen.
Ey, ich schwöre, als ich ein Kind war und halt habe ich halt auch ab und zu mal Star Trek im Fernsehen gesehen und da dachte ich mir auch so bei diesem Holodeck, also das, was die da machen, das ist nicht das, was irgendwie jeder andere normale red-blooded Mensch machen würde, wenn er so ein Holodeck hätte. Also natürlich wird man sich da durch die komplette Speisekarte bumsen und irgendwie allen möglichen anderen abgefuckten Shit machen so. Na klar, ich würde da nicht irgendwelche Missionen üben oder so, also auch. Aber die haben ja dann auch so, also bei einer Folge, da war irgendwie so ein Typ, dessen Frau war gestorben und der hat die da dann halt wiedergesehen und mit der irgendwie geredet und so weiter. Was natürlich auch sehr fragwürdig ist, weil du quälst dich damit ja auch nur. Aber ja, auf jeden Fall, da würde aber alles Mögliche abgehen, wenn's ein Holodeck gäbe.
Als Kind sagst du.
Also da habe ich noch nicht an irgendwelche Sexorgien gedacht. Sondern weiß ich nicht mehr genau, woran ich da gedacht habe. Aber nicht an diesen harmlosen Shit, den die da gemacht haben, auf jeden Fall.
Ja, ich meine, die haben ja auch so, zumindest in den paar Sachen, die ich von The Next Generation gesehen habe, haben die auch teilweise Shakespeare und so einen Shit nachgespielt da, oder?
Ja, das kann gut sein. Also wirklich so, wo man sich denkt, nein, Dude, auf keinen Fall. Also zumindest nicht mit Hosen an. Also wenn die irgendwelchen weirden Shakespeare-Sex-Scheiß gemacht hätten, das hätte ich noch auf jeden Fall nachvollziehen können. Aber ja, einfach nur Theater spielen oder so, nein.
Weißt du, jetzt, wo du das mit den nicht mit Hosen an benannt hast, muss ich jetzt an ein sehr, sehr seltsames Crossover denken, und zwar Shakespeare und die Kassierer.
Shakespeare und wer? Die Kassierer?
Ja.
Boah, die können mal so ein Album machen, wo die Shakespeare-Sonette vertonen oder so, das wär's doch.
Ja, aber das Problem ist halt, die Kassierer, also pass auf, Daniel, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber die Kassierer sind nicht so gute Musiker.
Ja, eben, deshalb ja. Deshalb ist so als richtig rotziger Punk wäre das halt irgendwie witzig, glaube ich.
Ja, aber ich glaube, die machen auch nichts mehr. Zumindest der Wölfi ist auch relativ zahm geworden. ja, ich meine, mit dem Alter kommt das ja auch so ein bisschen. Das kann ich auch irgendwie nachvollziehen, dass du halt nicht mehr als, was weiß ich, wie alt die jetzt mittlerweile sind, noch Bocke und vielleicht sogar Kinder zu Hause hast und so weiter, dass du da noch der harte Punk bist, der blank zieht auf der Bühne und so. Auch wenn du dafür bekannt bist und dich Leute auch immer noch dafür feiern, die wahrscheinlich auch, zumindest sagen wir noch ein Drittel mehr Alter drauf haben als du teilweise.
Manche Leute bleiben halt auf dem Ding hängen und manche wachsen da raus, ne?
Ich würde das noch nicht mal mit rauswachsen, aber ich glaube einfach so diesen krassen Punk, den kannst du auch wirklich nur durchziehen, wenn du wirklich jung bist und noch diesen Spirit hast und sonstiges. Wenn du halt ein bisschen gefestigter im Leben bist, ein paar mehr Strukturen hast und so weiter, dann kannst du halt nicht mehr wild Party machen und wilde Alkoholexzesse feiern wie sonst was.
Ja, das ist auf jeden Fall extrem anstrengend. Und wie du sagst, wenn du irgendwie Familie hast und Leute, für die du verantwortlich bist und denen du ja auch ein Vorbild sein solltest, dann wird das auf jeden Fall schwierig.
Ja, also Shakespeare von denen aufgeführt würde ich halt dennoch gerne sehen. Im alten Stil dann aber auch, dass die quasi stundsbesoffen auf der Bühne sind und die Texte nicht mehr können und so weiter.
Boah, als ich auf dem Fringe Festival war, da gab's Shitfaced Shakespeare. Da war eine Truppe, die haben Shakespeare gespielt und die haben sich vor jeder Vorstellung besoffen, sodass die wirklich immer betrunken waren, wenn sie dann auf der Bühne Shakespeare gespielt haben.
Okay.
Das war ein sehr, sehr, sehr interessantes Konzept. Auch potenziell gesundheitsgefährdend, auf jeden Fall.
Ach, das waren bestimmt Iren.
Ja, das waren auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr, ob es Iren waren, aber auf jeden Fall Briten, ja. Und aber fand ich ganz cool. Aber ich weiß nicht, also das ist schon sehr krasses Commitment so. Aber es war, glaube ich, auch tatsächlich nur der Hauptdarsteller besoffen. Ich glaube, die anderen, da war es zumindest nicht Voraussetzung. Aber der Hauptdarsteller, der war immer betrunken. Vielleicht hatten die einfach einen Alkoholiker als Hauptdarsteller und dann haben die irgendwie die Not zur Tugend gemacht quasi.
Ich sag doch ihre.
ja, aber das ist wirklich so. Also, wenn man da mal so ein bisschen, ich war ja eine Woche auf so einem Theaterworkshop in Irland in der Nähe von Dublin und da waren halt wirklich 95% Iren. Und die haben jedes Klischee wirklich bestätigt. Also, das war auch wunderschön. Da wurde gesoffen und gefeiert und gesungen und die Leute sind unglaublich, unglaublich lieb und freundlich und offen und so weiter. Jedes Klischee, was den Alkoholkonsum angeht, war sogar teilweise noch ein bisschen untertrieben.
Ich wollte gerade sagen, ist nicht eigentlich auch ein Klischee, dass sich Iren immer prügeln? Oder waren das Schotten?
Habe ich auf jeden Fall nicht erlebt. Da hat sich keiner geprügelt. Aber das waren halt auch alles irgendwie so Geisteswissenschaftler, Theatermenschen. Das war ja ein Theaterworkshop, ne? Ich glaube, wenn du dann, wenn du so im, weiß ich nicht, so im Fußball-Fan-Umfeld bist oder so, da können es nochmal eher zu Ausschreitungen kommen.
Ja, gut, das stimmt. Wie viele davon hatten rote Haare?
Ganz wenige. Also wirklich, das mit den roten Haaren, das Klischee stimmt nicht. Dass die meisten so ein bisschen aussehen wie schon mal gegessen, das stimmt schon. Also gerade was irgendwie Zahnmedizin oder so angeht, sind die da nicht so auf dem neuesten Stand der Technik. Ja, aber total gute Leute.
Das ist krass bei Briten, ne? Also du denkst so, ja, du denkst so meistens so, oh ja, ist doch ein ganz nettes Gesicht, so, ich weiß gar nicht, was die Leute mal gegen Briten haben, und dann machen die den Mund auf und reden. Und du siehst die Zähne und du denkst dir einfach nur so, was ist da passiert, Alter?
Ja, ganz komisch, aber die haben ja auch ähnliche, nicht ganz so dolle, aber ähnliche Probleme wie die USA mit ihrem Gesundheitssystem. Ne? Das ist da ja auch längst nicht so universell zugänglich wie bei uns.
Ich dachte, Großbritannien wäre gerade relativ gut aufgestellt und sogar teilweise noch besser als Deutschland.
Nee, also der National Health Service, da habe ich auch schon Geschichten gehört, dass die Leute dann richtig lange warten müssen und so, dass du als Notfall irgendwie da in die Klinik kommst und da ewig wartest und so. Und generell auch, wenn du Pech hast, nicht besonders gut behandelt wirst. Ja, aber es ist natürlich auch so ein kulturelles Ding. Also Zahnpflege ist ja zu 95% jeder individuell für verantwortlich. Ne, wenn du regelmäßig putzt und zwischendurch mal Zahnseide benutzt und so, dann ist in den meisten Fällen ja auch schon alles Nötige getan. Und vielleicht ist das da einfach nicht so im allgemeinen Bewusstsein drin, weißt du?
Ja. Also ich weiß es nicht, aber ich bin gerade wirklich ein bisschen überrascht, dass du da mit diesem Health Services rauskommst, wenn ich meine, vor allen Dingen auch unter Posts von Amerikanern gelesen habe, wie viel besser es die Briten haben. Tatsächlich sind die einzigen, die behaupten, dass wir in Europa total rückständig sind, was das Gesundheitssystem angeht, immer Amerikaner, die ihr System verteidigen, was ich null überraschend finde.
Geil. Ja, boah, apropos Gesundheitssystem, ich weiß, es ist ein komischer Sprung, aber ich habe gestern überlegt, nach Norwegen auszuwandern und in Skandinavien gibt's ein sehr gutes Gesundheitssystem. Ich habe ja mal in Finnland studiert und als Student hast du quasi auf dem Campus, da war so eine Klinik und da gab's Zahnärzte und Allgemeinmediziner und alles Mögliche. Und da konntest du dann als Student einfach umsonst hin und wurdest behandelt und wurdest gut behandelt. So, das war ziemlich cool. Ja. Und dann habe ich.
Ja, gut, aber ich meine, das heißt ja nicht, dass es das an jeder finnischen Uni gibt. Vielleicht war die Uni, an der du warst, einfach besonders gut aufgestellt.
Nee, das ist schon Standard. Also generell, dass die Studenten super versorgt werden, dass das Gesundheitssystem echt gut ist und so, das ist in Finnland und in Skandinavien zum allergrößten Teil echt Standard.
Ich weiß zumindest, dass es in Schweden bald nicht mehr so gut sein wird, aber naja. Warum willst du nach Norwegen auswandern? Kannst du überhaupt ein Wort Norwegisch? Was weißt du von Norwegen, außer dass Bier Öl heißt?
Das wusste ich bis gerade eben auch nicht.
Nun.
Ich weiß, dass Norwegen schön ist. Nee.
Wow.
Das hat doch irgendwie, die haben da so einen Index von Lebensqualität gemacht und so, und da war Norwegen extrem weit oben, was irgendwie ganz, ganz viele wichtige Faktoren angeht. Es gibt super viel Natur und eine super Absicherung durch den Staat und so. Ich habe zum Beispiel gehört, dass es so ist, also da muss ich aber nochmal recherchieren, wenn du halt als Paar ein Kind bekommst und ein Partner mit dem Kind zu Hause bleibt, dann kriegt der halt für die irgendwie, ich weiß nicht, nicht nur wie das hier ist mit der Elternzeit oder so, sondern kriegt während der das Kind erzieht halt quasi ein Äquivalent zu einem normalen Gehalt. So. Und so Sachen wie Teilzeitarbeit und so der ganze familienfreundliche Kram und so, der ist da halt viel weiter vorne. Und ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht so genau, wie ich da drauf gekommen bin, aber ich fand die Idee cool. Aber ich glaube, das ist auch so ein sprunghaftes Ding bei mir.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil entweder habe ich gerade eine Memo nicht gekriegt oder wann wolltest du jetzt eine Familie gründen auf einmal?
Ach so, nee, das war jetzt nur ein Argument. Ich habe jetzt gerade noch nicht vor, mich fortzupflanzen. Ja, aber falls das jemals der Fall sein sollte, nee, aber generell finde ich...
Dann ziehst du nach Norwegen. Komm, richtig. Wir fahren nach Norwegen.
Nee, das muss schon von langer Hand. Ich glaube, das muss von langer Hand geplant sein. Ich glaube, du musst schon Staatsbürger sein, wenn das passiert, weil sonst würde ja jeder, der irgendwie gerade schwanger ist, nach Norwegen auswandern, um dann
das
da die Kohle zu kassieren.
Das wage ich auch zu bezweifeln, aber... Naja, also...
Aber ich glaube, was ich schwierig fände, die Norwegen sind ja, zumindest ist das meine Vermutung, ähnlich wie die Finnen, auch eher so ein kühles Volk. Und ja, ich glaube, das würde mir so ein bisschen zu schaffen machen.
Tatsächlich, also ich meine, klar, man kann jetzt alle skandinavischen Länder nicht in einen Topf hauen. Zum Beispiel habe ich gehört, dass die Isländer sehr nett und aufgeschlossen sein sollen und auch in Richtung Gleichberechtigung schon deutlich weiter sind.
Ja, mega, auf jeden Fall. Aber was ich meine ist halt, dass generell, boah, wie soll ich das sagen, dass die Menschen halt nicht so, dass die ihre Gefühle nicht so übersprudelnd zeigen, dass die nicht so krass aus sich herausgehen, dass es schwerer ist, an die ranzukommen, weißt du, als es hier zum Beispiel der Fall ist.
Daniel, wir leben im Ruhrpott.
Ja, eben. Ja, aber guck mal, die Leute, die hier leben und die wir treffen, das sind ja zum allergrößten Teil keine Ruhrpott-Originale. Das sind ja Zugezogene oder Studenten oder irgendwie halt die jungen Menschen von vielleicht irgendwelchen Ruhrpott-Leuten, die aber mittlerweile überhaupt, die nicht mehr das Grubengold im Blut haben, weißt du?
Oh Gott, jetzt fang nicht an mit der, mit der Romantisierung von irgendwelchem Bergbauscheiß.
Nein, auf gar keinen Fall.
Dann fang ich sofort an zu kotzen.
Nee, aber das meine ich halt, weißt du, das ist ja jetzt schon lange genug vorbei, dass die Leute, die in unserem Alter und jünger sind, dass die da eben nicht mehr so krass von geprägt sind.
Ja, aber jetzt tu doch nicht so, als würdest du quasi überall, wenn du auf die Straße gehst, Wärme empfinden. Also und dass Menschen aufgeschlossen und toll und sonst was sind.
Nee, also das auf keinen Fall.
Klar, das ist im eigenen Freundeskreis und Umfeld, was man sich aussuchen kann, vielleicht mehr vorhanden. Aber das hast du dann auch in Norwegen bestimmt, in bestimmten Kreisen.
Ja, aber ich glaube halt, dass es hier einfacher ist, dieses Umfeld und diesen Freundeskreis und so aufzubauen, weißt du?
Ja gut, du sprichst halt die Sprache, das ist ein Vorteil.
Und das kommt natürlich auch noch dazu, dass man, wobei, also ich hab natürlich schon geplant, ich habe mir mal die International School Oslo angeguckt und da passiert halt alles auf Englisch, also da ist der komplette Unterricht auf Englisch, das Kollegium ist extrem international, also da ist einfach die Verkehrssprache Englisch. So, da kann man, natürlich, wenn ich irgendwo hinziehe, dann würde ich auch die Sprache lernen wollen, aber zumindest während ich die lerne, würde ich dann da mit Englisch auf jeden Fall sehr gut weiterkommen.
Ja, okay, aber es ist halt dennoch ein komisches Gefühl. Klar, mit Englisch kommst du, ich glaube, außer in vielleicht Spanien und Italien und in allen Ländern, wo das so ein bisschen gesprochen wird. Ich glaube, da ist Englisch nicht so hundertprozentig durch die Leute durchgegangen. Ich meine, gut, in Deutschland hast du auch Probleme mit. Das ist jetzt auch wieder eine andere Geschichte. Aber ich glaube, da ist es halt so, dass die Englischkenntnisse so gar nicht mal so gut sind. Japan ist da auch nicht so toll aufgestellt, habe ich mal gehört. Aber ja gut, Skandinavien ist halt schon, ja, ich meine, was sollen die auch machen mit ihrer Sprache in der Welt, jetzt mal ehrlich.
Korrekt. Ja, nee, das ist ja also einer der Gründe, warum die Skandinavier und die Holländer so hervorragend Englisch können, ist ja, dass zum Beispiel, dass keinerlei Medien in deren Sprache, oder was heißt keinerlei, aber ganz wenige Medien in deren Sprache übersetzt werden, dass die es halt gewohnt sind, auf Englisch zu lesen und Filme und Serien zu gucken und so weiter, weil halt der Großteil der Sachen einfach auf Englisch verfügbar ist, ne?
Ja gut, aber ich meine, das ist jetzt auch nicht nur so. Du hast ja zum Beispiel ganz viele norwegische oder zumindest skandinavische Krimi-Autoren unter anderem, die in Deutschland dann als Spiegel-Bestseller gefeiert werden.
Aber noch nicht so lange, ne? Das ist ja, diese Welle kam ja erst irgendwie vor ein paar Jahren oder vor 10, 15 Jahren oder so.
Alter, ist die Glasson nicht schon tot?
Das mag sein, aber was ich meine ist, dieser Hype um irgendwelche skandinavischen Krimi-Autoren, der ist noch nicht so alt, also irgendwie, wie gesagt, 10 Jahre oder so.
Echt, es kommt mir so vor, als wären die schon seit Jahren so in den Läden. Und ich meine, seltsamerweise ist es ja auch so, dass in Deutschland Krimis besser in Buchform gehen als alles andere, beziehungsweise auch in Filmform, weil der Tatort ist ja seit Jahren einfach ein etwas, was da ist.
Das ist ja auch interessant, dass der Tatort mittlerweile so kultig ist, dass man würde ja denken, das ist so, ne, das läuft ja auch bei den Öffentlichen. Man würde erstmal denken, das ist sowas Angestaubtes, das gucken sich irgendwie alte deutsche Leute an, die sich seit 50 Jahren nicht mehr weiter bewegt haben. Aber erstens drehen die ja mittlerweile auch mit irgendwelchen Popstars wie Till Schweiger und so. Und du weißt, was ich meine. Und es ist ja mittlerweile wirklich auch so, dass es du in so coolen Studentenkneipen wird dann halt der Tatort jeden Sonntag gezeigt und die Leute strömen da rein und gucken sich das dann da irgendwie so im Rudel gucken an und so. Das ist ja echt so ein Kultding geworden.
Also die coolen Studentenkneipen, wo das passiert, die musst du mir mal zeigen, wenn Corona vorbei ist. Weil ganz ehrlich, da glaube ich nicht dran.
Das ist die Kneipe hier direkt bei mir um die Ecke. Du weißt, welche ich meine. Die haben das lange gemacht. Die haben es irgendwann abgeschafft, aber das war da lange auf jeden Fall so.
Leck mich am Arsch, ey Gott. Okay, ja. Weiteres Ding, was ich jetzt zugeben muss, Daniel. Ich habe noch nicht eine Folge Tatort in meinem Leben geguckt.
Boah, ich habe aber auch nur zwei oder drei geguckt. Für mich ist aber auch der Sendetermin einfach nicht gut. Sonntagabends will ich nicht irgendwie noch 2 Stunden Fernsehen oder so. Keine Ahnung.
Daniel, das ist jetzt keine Ausrede, wenn Video on Demand existiert.
Das ist korrekt. Und
das sogar kostenlos.
Aber gibt es, ich weiß nicht. Also es gehört, glaube ich, zum Tatort-Feeling dazu, das am Sonntagabend zu gucken. Ich glaube, die allerwenigsten Menschen gehen in die Mediathek, um sich den Tatort anzugucken.
Ja, okay, weil die allerwenigsten Menschen wissen, was das Internet ist, die Tatort.
Ja, das Internet ist eben immer noch Neuland für viele, ne?
Ja, ach Gott. Ja gut, wir haben schon... Also das Thema ist eh bei uns zu Tode gequatscht, dass es keinen flächendeckenden Ausbau gibt. Ich meine, gut, das ist zum Beispiel ein Ding, was wahrscheinlich Norwegen vor uns hat, Internetausbau. Du könntest wahrscheinlich im tiefsten Wald neben einem Elch stehen. Okay, dann wirst du wahrscheinlich nicht mehr lange leben, weil die Viecher echt gewalttätig sind teilweise und dich echt zerficken können. Aber du könntest halt trotzdem im Wald neben einem Elch stehen und hättest wahrscheinlich perfektes LTE 5G-Netz. Und in Deutschland stehst du in der Essener Innenstadt und denkst du so, irgendwie ist hier gerade nur Edge.
Ja. Boah, ich stell mir gerade vor, wie so ein Dude irgendwie mit seinem Handy so auf der Suche nach gutem Internet durch den Wald wandert und dann irgendwo stehen bleibt und der sieht, er hat irgendwie 5 Balken oder so und freut sich voll und wird dann einfach von einem Elch zerstört. Das wäre ein sehr trauriges Ende für eine solche Geschichte.
Ja, als Sketch würde es sich lohnen. Aber gleichermaßen, das hast du ja nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass Skandinavien da auch vor allen Dingen gut aufgestellt ist in Bezug auf Internetausbau und Verbindung und sonstiges, eben weil die nicht so rückständig sind in vielen Sachen wie wir noch.
Ja, weil die halt, also ich weiß nicht, es ist jetzt auch so ein bisschen Halbwissen, aber die haben halt deutlich weniger
Halbwissen Bevölkerung. In diesem Podcast?
Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ja, die haben halt eine geringere Bevölkerungsdichte, die haben insgesamt einen besseren Wohlstand und haben halt die Ressourcen in so Zeug zu investieren und haben nicht so viel Probleme, sag ich mal, wie hier irgendwie in Deutschland geklärt werden müssen. Und die haben...
Ich weiß nicht, ich glaube, das ist nicht das Problem, wenn du in, also das ist jetzt ja nicht nur ein Ding, was halt wohlhabende Länder haben. Ich glaube, irgendwas in der ehemaligen UdSSR, du kannst da in jedes der Länder reingehen, du hast besseres Internet als hierzulande.
Ja, stimmt, das ist schon merkwürdig. Also Deutschland ist da wirklich teilweise noch ein drittes Weltland, was sowas angeht. Und man versteht nicht, warum. Es ist ja auch in den Schulen so, dass so Digitalisierung in Schulen einfach überhaupt noch nicht passiert, flächendeckend. Und du einfach noch nicht mal WLAN hast, geschweige denn, dass da vernünftig den Kindern beigebracht wird, wie man vernünftig mit dem Internet und mit diesen ganzen Medien umgeht. Das wäre ja super wichtig, weil das ja durchaus wertvolle Werkzeuge und Quellen sein können, wenn man eben vernünftig damit umgehen kann, aber auf der anderen Seite natürlich durchaus auch gefährlich und irreführend sein kann, wenn man damit nicht umzugehen weiß. Und deshalb müsste das eigentlich längst so sein, dass du in jedem Klassenraum irgendwie vernünftiges Internet hast und dass du in jeder Schule irgendwie so Kurse oder ein Unterrichtsfach oder so hast, wo halt Medienerziehung betrieben wird.
Ja, aber dann hast du auch wieder das Problem, dass die Fachkräfte dafür natürlich auch fehlen. Ich meine, als ob du jetzt an jeder Schule einen herzaubern kannst, der sich wirklich mit Medien auskennt und das auch noch Kindern beibringen kann.
Nö, die Leute müssen natürlich ausgebildet werden. Das müsste dann als studierbares Fach an den Unis angeboten werden, damit zukünftige Lehrer halt darin vernünftig ausgebildet werden.
Ain't nobody got time for that. Ich meine... Wir konnten ja noch nicht mal vernünftig irgendwie klären, dass nicht dauerhaft Präsenzunterricht in der Schule stattfinden muss. Und deswegen wird ja jetzt auch noch Schulöffnung um jeden Preis von hier, durchgeprügelt. Das ist bis zur letzten Kugel wird der Präsenzunterricht verteidigt.
Ja, aber wirklich, ey, jetzt müssen wieder Masken getragen werden von Schülern und Lehrern im Unterricht. Es ist einfach nur ein Krampf, ey. Ja, aber wie du sagst, warum muss dieser scheiß Präsenzunterricht sein? Warum muss das unbedingt sein? Also, Ich habe keine Ahnung. Und was mich auch gerade ein bisschen abfuckt, jetzt, wenn wir gerade schon beim großen C sind, ist die Tatsache, dass sich wieder zeigt, dass das allererste, woran gespart wird, oder das allererste, was dicht gemacht wird, sind halt Kultureinrichtungen wie zum Beispiel Theater. Das ist, ne, die Supermärkte sind auf wie eh und je, Kneipen und so weiter, ja, kommt rein, besauft euch und ja, dann müssen die irgendwann um 3 Uhr dicht machen, aber unter der Woche um 23 Uhr meine ich, aber unter der Woche ist ja sowieso kein Mensch nach 23 Uhr mehr in der Kneipe und am Wochenende dann fehlen halt irgendwie 1-2 Stunden oder so, aber das ändert ja überhaupt nichts am Infektionsgeschehen, aber die Theater müssen sich halt wieder einschränken, die müssen wieder Abstand halten zwischen dem Publikum, das Publikum muss wieder Masken tragen und so weiter. Und die machen wieder mega Verluste und alle Leute, die als Künstler und vor allem als Bühnenkünstler arbeiten, sind wieder total gebumst, während an den anderen Stellen, an denen vorher gespart wurde, da die laufen halt relativ normal weiter.
Okay, pass auf, da gibt's mehrere Sachen, die ich auszupacken habe in diesem Statement mal wieder. Erstens, ja, du kannst nicht wirklich sagen, die Supermärkte dürfen offen bleiben, weil wie willst du sonst die Grundversorgung der Menschen sicherstellen?
Nein, das ist klar. Aber guck mal, es war doch vorher, gab es doch auch deutlich größere Einschränkungen. Es gab eine Anzahl von Menschen, die im Laden drin sein durfte, ja, die klar. Genau kontrolliert wurde und so. Und da sehe ich jetzt gerade noch nichts von, dass da wieder hin zurückgegangen wird.
Nee, das kann ich auch komplett, also das verstehe ich auch nicht, da bin ich dann bei dir. Es hat sich halt im ersten Moment so angehört, so, ja, hier Theater werden zugemacht, aber so unwichtige Bumsbuden wie Supermärkte dürfen offen bleiben. Pah, da spucke ich drauf. Nee, dann habe ich dich da missverstanden, dann sind wir da tatsächlich auch gleicher Meinung, denn ich finde tatsächlich auch, dass sich vor allen Dingen in Supermärkten langsam zeigt, dass die Menschen einfach keine Angst mehr haben oder beziehungsweise nicht ja. keine Angst mehr haben, weil, hallo, es gibt wieder kein Klopapier, sondern vielmehr, dass Menschen einfach mal wieder sagen so, ja, ist ja jetzt wieder ein bisschen lockerer, jetzt kann man sich auch wieder auf die Pelle rücken und nah aneinander vorbei und ich meine...
Genau das, Abstand hält sowieso kein Mensch mehr. Ich sehe auch immer mehr Leute, die ohne Maske rumlaufen. Ich war Dienstag im Restaurant und der Kellner hatte einfach die ganze Zeit keine Maske auf. Und es ist mir gar nicht so aufgefallen, bis dann irgendwie, als ich draußen war, mein Kumpel mal irgendwie das so angemerkt hat. Und es ist mir da wie Schuppen von den Augen gefallen, ist, dass der Kellner einfach die ganze Zeit nicht mal ansatzweise eine Maske getragen hat. Sowas, ne?
Ja, das dürfte eigentlich gar nicht sein. Ich müsste das direkt ans Ordnungsamt oder so, weil das geht halt gar nicht. Aber auf jeden Fall so diese Sache, dann hattest du, glaube ich, das mit den Kneipen erwähnt. Tatsächlich ist es aber wohl so, dass sich Kneipenbesitzer furios dagegen wehren, weil die halt auch Hygienekonzepte umgesetzt haben und die halt da auch quasi so ein bisschen sich von der Regierung im Stich gelassen fühlt, eben weil die halt alles gemacht haben, damit sie das vernünftig umsetzen können, aber dann gleichermaßen jetzt wieder bestraft werden dafür und gesagt wird, und die sagen halt auch so, ja, wenn jetzt hier um 23 Uhr am Wochenende zugemacht wird, dann treffen sie an irgendwelchen Plätzen und besaufen sich da. Ist das jetzt besser?
Und wobei jetzt, wo es kalt wird, ist es nicht mehr ganz so wie im Sommer, ne?
Ja, natürlich nicht, aber dennoch, also es ist doch wirklich blauäugig zu glauben, so, ja, oder beziehungsweise
oder dann treffen sich dann halt zu in Hause. Die Wohnung,
ja, das genau, ist ja noch schlimmer.
Genau, ja.
Und ich glaube tatsächlich auch, dass es damit auch zusammenhängt, dass das Infektionsgeschehen jetzt wieder so langsam ja ausbricht, dass halt die kältere Jahreszeit ist, dass dadurch ja halt eh das Immunsystem ein bisschen geschwächter ist und dass dadurch man sich halt auch mehr in die Wohnung verzieht und dadurch natürlich auch die Aerosole im Raum tanzen können, weil man dann natürlich wahrscheinlich auch nicht das Fenster unbedingt die ganze Zeit aufreißt.
Ja, und gerade weil, also ich merke das auch irgendwie, wenn ich Leute reden höre. Ich glaube, also gerade viele Privatleute nehmen es einfach nicht mehr ernst und machen ihre Treffen zu Hause und so weiter. Und das ist ja auch einfach quasi nicht zu kontrollieren. Das wäre ja wirklich nur von der Vernunft und dem Willen der einzelnen Menschen zu machen. Du kannst ja keinem sagen, ihr dürft zu Hause keine Gäste haben oder so, weil es wird ja nicht die Stasi zu dir nach Hause kommen und an die Tür klopfen, weißt du? Und das denken sich die Leute halt auch, ja gut, ich mach zu Hause meine Feier und ich hab doch Geburtstag, ich muss doch meinen 50. Geburtstag feiern. Das geht doch nicht. Und so. Und dann, ja, werden halt so scheiß Privatfeiern gemacht.
Ja, Eben, und das ist halt nicht zu kontrollieren, das ist, ich meine, gut, wir bewegen uns jetzt langsam auf den Punkt zu, wo ich mir denke so, ja, kommt jetzt so langsam der Shutdown oder warten wir damit noch ab, beziehungsweise es gibt ja auch mittlerweile tatsächlich in Deutschland den allerersten Lockdown, irgendwo in Bayern, ich weiß nicht mehr genau, wie der Landkreis oder wie die Stadt hieß, wo das durchgeführt wird, aber da ist ja tatsächlich, da sollen die Leute oder beziehungsweise wird auch kontrolliert, dass die Leute nur noch mit triftigem Grund auf die Straße gehen. Das ist ja wirklich der allererste Lockdown, den es in Deutschland gibt.
Und da haben die dann auch wirklich irgendwie, weiß ich nicht, Polizei stationiert oder Streifen, die da rumfahren und das kontrollieren oder so?
Ich gehe mal davon aus, beziehungsweise, dass die halt einfach mal so Kontrollen durchführen bei Leuten, die halt auf der Straße unterwegs sind oder so, ob die, was die gerade machen oder wie, warum die unterwegs sind oder sowas. Und ich glaube, ja, da war auch der Inzidenzwert, irgendwas über 300 oder irgendwie sowas, auf jeden Fall.
Was?
Deutlich höher als halt nochmal in anderen Gefilden oder so. Ich kann jetzt auch scheiße labern. Ich weiß halt nur, dass der Inzidenzwert da deutlich höher war, weswegen halt diese Maßnahmen umgesetzt wurden. Und ja, das ist halt krass so, wenn du überdenkst, ja, das könnte auch bald woanders stattfinden und nicht bloß dort. Wenn sich das hier so weiterentwickelt. Und dann ist natürlich auch die Frage, wenn wir erstmal diesen kritischen Wert überschritten haben, geht's uns dann irgendwann so wie meinetwegen anderen europäischen Ländern oder auch den Vereinigten Staaten, dass man das gar nicht mehr wegkriegt. Also, dass man einfach dauerhaft viele Infektionen hat, weil man halt alles möglich dagegen tun kann, aber man diese Zahl einfach nicht runtergedrückt bekommt, eben weil sich das verbreitet wie sonst was.
Ja, genau, weil du es halt nicht runterkriegst, ohne wirklich dafür zu sorgen, dass einfach Menschen keinen Kontakt miteinander haben, ne?
Ja.
Ja. Oh Mann, ja, da sollen die mal in Unterscharfingen da in Bayern gucken, wie es weitergeht. Aber ja, ich kann's voll nachvollziehen, weil die Leute einfach echt sich unvernünftig verhalten, und zwar zu viele. Das ist ja, wenn es nur ein paar wären, ne, aber das sind einfach zu viele Leute, die das einfach nicht ernst nehmen, so.
Nee, das Problem ist noch nicht mal das, dass es zu viele sind, sondern dass es halt genau so wenige sind, dass sie die anstecken oder gefährden oder so, die sich vernünftig verhalten. Das ist ja, glaube ich, das so das Hauptproblem. Dass es halt viele Menschen gibt, dass die meisten Menschen sich einfach daran halten und dass es halt ein paar dumme Idioten gibt, die dann halt super spreaden wie sonst was.
Aber es ist interessant, ne, dass wir irgendwie, es gibt so viele, und das war ja, vor Corona haben wir ja auch schon öfters drüber gesprochen, so Apokalypse-Szenarien und so. Und es gibt so viele Apokalypse-Szenarien, wo man sieht dann irgendwie The Walking Dead oder so, oder irgendeinen Zombie-Film, da geht's ja ganz oft um ein Virus, was dann dieses Problem auslöst. Und da denkt man sich dann immer, boah, Leute, wie doof seid ihr denn? Nein, geh doch nicht dahin, bleib doch einfach zu Hause und so. Und das denkt man sich dann, wenn man das guckt. Und dann denke ich auch gleichzeitig daran, es gibt irgendwie Generationen, die sind im Krieg aufgewachsen und hatten jahrelang nichts zu fressen und waren mega eingeschränkt. Und es gibt immer noch Menschen, die in Kriegsgebieten aufwachsen und die total eingeschränkt in ihrem Leben sind und das Haus nicht verlassen können, weil sie sonst Angst haben müssen, erschossen zu werden und so ein Shit. Und wir mit unseren fetten Ärschen in unserem Wohlstand hier in Deutschland kriegen das einfach nicht auf die Kette, uns mal vernünftig zu verhalten. Also das ist wirklich ein krasses Armutszeugnis für die Gesellschaft, finde ich.
Ja. Also, ja, ist es auch so ziemlich. Und es macht einen einfach nur betroffen, wütend, ich weiß es nicht. Und ja, das Einzige, was du tun kannst, ist nur fürs Nötigste rauszugehen und möglichst wenig Menschen Kontakt zu haben, tatsächlich momentan. Also das ist halt wirklich das, was du tun kannst. Und im Endeffekt können wir nur sehen, wie sich das Schiff weiter in Richtung dessen bewegt. Ich meine, überleg mal, heute Morgen hatten wir mal wieder eine Durchsage vom RKI. Wie lang ist es her, dass wir sowas hatten? Weil das war ja in den Anfangsphasen, wo halt die Zahlen auch, glaube ich, noch bei 4.000 oder so Neuinfektionen pro Tag lagen oder so. So ganz am Anfang vielleicht. Wo dann auch nochmal so über das Tagesgeschehen gesprochen wurde, und jetzt heute hattest du halt wirklich wieder die erste Durchsage seit langem, aber natürlich auch mit dem Rekordwert von, ich glaube, 11.280 oder so.
Ja, das ist halt auch interessant, dass wir ja jetzt gerade bei einer Situation sind, die ja objektiv betrachtet deutlich schlimmer ist als damals, als dann die ersten Maßnahmen verhängt wurden.
Ja, aber ich meine, gut, pass auf, es gibt jetzt zwei Antworten meinerseits, die ich geben könnte. Es ist der zynische David und der weniger zynische David. Der zynische David sagt einfach, dass die Politiker darauf pochen, dass der Großteil der Gesellschaft darauf bestrebt ist, dass die Wirtschaft wichtiger ist als Menschenleben. Der weniger
Das sagt auch der zynische Daniel, ja.
Der weniger zynische David sagt natürlich auch, dass das natürlich auch ein Signal an die Bevölkerung wäre, was nicht so ganz einfach umzusetzen wäre, weil dann wahrscheinlich noch viel mehr Menschen irgendwie anfangen würden, so ein bisschen störrisch zu werden, eben weil dann nochmal alles runtergefahren werden müsste und auf ein Minimum beschränkt werden müsste. Und ich glaube, es ist leichter, Freiheiten von Anfang an aufzugeben, als Freiheiten zurückzugewinnen und dann nochmal abzugeben.
Ja, genau das habe ich mir gedacht, als ich gehört habe, dass die, dass in den Schulen, dass die Schüler wieder Masken tragen müssen. Ich kriege das ja selber mit, dass die, also die haben es gemacht, so, wenn auch mürrisch und widerwillig. Und dann wurde das halt aufgehoben. Aber wenn die jetzt nach den Herbstferien wieder die Dinger tragen sollen, Alter, die werden da gar keinen Bock drauf haben. Also das aber jetzt wird mal
so eine ganz, also ich habe zumindest auch von vielen Schülern gehört, die freiwillig weiterhin die Maske im Unterricht getragen haben. Ist das dann doch eher so das Einhorn oder?
Ja, das sind Vereinzelte.
Das ist traurig. Ich hatte halt wirklich bei der, ich meine, gut, das hängt natürlich auch viel mit dem Elternhaus zusammen und so weiter und wie du sozialisiert wirst und so weiter und vom Umfeld. Aber ich hatte tatsächlich so die kleine Hoffnung, dass das so wie, was weiß ich, wie bei den Fridays for Future Dingern ist, dass du dann halt so ein paar Leute dabei hast, die da Bier mit einem Bierkasten daneben stehen und sagen, geil, schulfrei, und der Rest halt wirklich für eine bessere Welt kämpft und weiterhin die Maske im Unterricht trägt und sagt, mir macht das gar nichts.
Nee, naja. das ist ein riesiger Krampf gewesen und wird es jetzt noch mehr sein, die auch dazu zu bringen, zum Beispiel auf dem Schulgelände in der Pause die Maske aufzubehalten und so weiter. Also das machen die sehr, sehr ungerne und nur, wenn sie vermehrt und immer wieder darauf hingewiesen werden.
Aber warte mal, war die Maskenpflicht auf dem Schulgelände generell aufgehoben worden?
Nein, nur wenn der Sitzplatz eingenommen ist, wenn der feste Arbeitsplatz im Klassenraum eingenommen ist. In allen anderen Situationen müssen die auf dem Schulgelände die Maske tragen. Ausnahme sind natürlich mit Augenmaß, wenn die irgendwie in der Pause was essen oder so. Deshalb wurden denen aber auch, ich glaube, das war an den meisten Schulen so, oder war Pflicht an allen Schulen, den Klassen wurden feste Pausenbereiche zugeteilt, sodass die sich da zumindest unter den Klassen nicht mischen. Und wenn die dann da in ihrem Pausenbereich sind, dann dürfen die halt auch was essen und trinken, wozu die natürlich die Maske abnehmen müssen.
Ja, okay. Ja, gut, dann hätte ich das doch richtig in Erinnerung, weil es klang zeitweise bei dir jetzt so, dass da mittlerweile alles abgeflogen ist und man in der Pause auch wild ohne Maske durch die Gegend rennen und schreien und was weiß ich was kann.
Nee, aber erklär mal einem Drittklässler, dass er, wenn er mit seinen Freunden Fangen spielt, dass er die Maske auflassen soll. Das ist nicht ganz so einfach. Also bei vielen schon, aber du hast halt auch viele Vereinzelte bei, die das eben nicht einsehen oder einfach noch gar nicht einsehen können, weil die viel zu klein dazu sind, weißt du?
Und dann gibt's die sagen, ach, durch den scheiß Maulkorb kann ich doch gar nicht atmen.
Ja, die gibt's auch, aber das habe ich auch öfters gehört, aber ich denke mir so, nein, dann hast du eine sehr komische Maske auf, weil ich habe keine Atemprobleme in meiner Maske.
Ja, also das Ding ist halt auch so, dass ich glaube, dass da viel bei den Eltern auch
auf jeden Fall,
mitschwingt. Ja. Also so ein Kind kann sowas halt auch gar nicht komplett erfassen, zumindest wenn wir jetzt von einem Dreijährigen sowieso, aber von einem Drittklässler oder so reden. Gleichermaßen gilt ja, glaube ich, die Maskenpflicht im Unterricht auch erst ab der 5. Klasse, oder nicht?
Ja, irgendwie sowas, genau. Die Kleinen müssen die, wie war das? Also die ganz Kleinen, ich glaube, vielleicht erste, zweite, vielleicht auch noch dritte, nee, das stimmt nicht. In der Grundschule müssen die auch Masken tragen. Ich weiß nicht, ob jetzt mit den neuen Regelungen nach den Herbstferien, ob die Grundschüler davon ausgenommen sind. Das kann ich dir gerade nicht sagen.
Ich habe heute Morgen noch ein Interview gehört und da wurde gesagt, ab der 5. Klasse.
Okay, ja, dann ist das wohl so, ja.
Ja. Ja, wer hätte denn gedacht, dass ungefähr 7 Monate danach Ronny beziehungsweise Corinna immer noch so ein Thema ist.
Ja, also ehrlich gesagt hätten wir das, glaube ich, schon gedacht, oder?
Ja, wir hätten es schon gedacht, aber wir hätten nicht gedacht, dass es wieder ein Thema ist, weil es genau dieselbe Scheiße nochmal ist.
Ja, das stimmt wohl. Ja, genau, und es ist halt, es wird ja immer frustrierender. Ich glaube, das ist auch so das Problem, ne? Das ist halt, am Anfang haben sich noch ganz viele Leute dran gehalten und dachten, ja, wir machen das jetzt mal, wir ziehen das jetzt einmal durch. Naiverweise haben das die meisten Leute gedacht, aber man kann es ihnen ja auch nicht verübeln, weil man ja keine Erfahrung damit hat. Wir ziehen das jetzt einmal durch und sind jetzt einmal ganz vorsichtig und dann geht's auch wieder. Aber realistisch betrachtet, und das haben ja auch von Anfang an die Experten gesagt, hätte man auch da schon wissen können, dass es nicht so bald vorbei sein wird und dass man sich eher auf einen Marathon als auf einen Sprint mental einstellen sollte. Boah, was eine Metapher, Alter.
Wow. Ja, ich weiß nicht, das Thema an sich ist halt, also ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn wir über das Thema reden, reden wir über die gleichen Dinge, nur in anderer Form.
Ja, ja genau.
Deswegen weiß ich halt auch nicht, wie spannend das ist, tatsächlich ist, aber ich glaube, es ist auch etwas, worüber man auch mal reden muss, wenn man sich mal sieht oder sonst was, einfach weil man irgendwie, glaube ich, auch die Bestätigung haben möchte, dass man nicht bekloppt ist und wenn in seinen Sorgen und in seinen Bedenken und sonstigem Kram. Also das ist halt auch ein Thema, also gleichermaßen gibt's halt auch momentan nicht viele andere Themen, die einen bewegen könnten. Naja, gut, okay, vielleicht doch sowas wie das die EU gerade ganz viel Geld in fragwürdige Landwirtschaftsmaßnahmen pumpt oder ja, dass irgendwas in Südafrika abgeht.
Oder dass in 2 Wochen, glaube ich, Wahl in den USA ist?
Ja, gut, darüber reden wir nicht. Also ich meine, also wollen wir über die US-Wahlen reden? Bitte, Daniel, lass uns über die US-Wahlen reden. Wer ist denn dein Favorit? Der Schlimme oder der weniger Schlimme?
Mein Favorit ist The Rock. Also da war irgendwie, weiß ich nicht wann das war, vor ein paar Monaten oder so, hat irgendjemand darüber geredet, dass, das war im Joe Rogan Podcast, genau. Da haben Joe Rogan und Jocko Willink haben im Joe Rogan Podcast darüber geredet, dass The Rock, dass die versuchen wollen, The Rock dazu zu überreden, als Präsident zu kandidieren. Anscheinend ist da nichts draus geworden, aber hätte ich auf jeden Fall ganz cool gefunden, muss ich sagen.
Ich meine, Kanye hat es ja auch nicht geschafft.
ja, leider.
Der hat's ja wirklich ganz knapp nicht geschafft. Der hat sich ja wirklich ernst gemeint, aber hat tatsächlich nicht genug Wahlmänner bekommen, damit der tatsächlich eine realistische Chance gehabt hätte, um Präsident zu werden. Das muss man sich auch mal ausmalen. Der hat ja, glaube ich, 5 Millionen oder Milliarden reingekloppt in dieses, in die Wahlsache, wo ich mir denke, wow, das ist schon ein ziemliches Commitment dafür, dass das jetzt einfach im Nichts verläuft.
Auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich, hätte der irgendwas deutlich schlimmer machen können, als es in den letzten 4 Jahren war?
Naja, einige sagen ja, dass er auf der Seite von Trump war und dementsprechend wahrscheinlich auch nicht Besseres gemacht hätte. Ja. Es gab ja auch während der Black Lives Matter Sache ich weiß nicht, ob es Gerüchte waren oder auch Berichte darüber, dass der halt teilweise sich auch nur in die Republikanerseite da so ein bisschen reingezeckt hat, um halt Schwarzen, die eingeknastet wurden, da rauszuhelfen oder so.
Okay.
Da habe ich so ein paar Quellen zugelesen, die ganz interessant waren, aber die könnte ich jetzt auch nicht als wirklich hundertprozentig korrekt rezitieren. Aber gut, es ist immer noch der Podcast der Halbwahrheiten und des Halbwissens hier. Ich weiß es nicht, Alter. Also das Ding ist halt, Biden wird halt so hochgehypt und hochgehalten und sonstiges, aber im Endeffekt hast du da halt, ja, du hast da halt genau so einen konservativen Spacko, der halt nicht komplett einen an der Birne hat, aber vielleicht dann doch, weil er senil ist und
ja, der halt auch schon hat. Genau, der halt auch schon 100 Jahre alt ist, ne? Das ist ein großes Problem. Also ich verstehe generell nicht, Trump war ja auch schon über 70, als der überhaupt gewählt wurde. Ich verstehe das nicht, warum die Leute so alt sein müssen. Also, weiß ich nicht, das ist doch klar, soll der Mensch so ein bisschen Lebenserfahrung haben und so ein bisschen was gesehen haben und so, aber das reicht dann doch auch, wenn der irgendwie Anfang 40 ist oder so. Warum stellt man da jemanden hin, der, ja, offensichtlich, ich weiß, bestimmt auch teilweise altersbedingt, nicht mehr im Vollbesitz seiner geistigen Fähigkeiten ist?
Das ist einfach das Zwei-Party-System, Daniel. Also prinzipiell, die hätten einen Affen darstellen können und sie könnten sagen, ja, aber es ist nicht Trump.
Ja, korrekt. Ja gut, aber ja geht. Das hat ja bei Hillary Clinton auch nicht funktioniert, ne?
Ja gut, aber bei Hillary, also jetzt mal ohne Scheiß, also oh Gott, das ist jetzt auch wieder so eine Geschichte. Aber gut, das wäre auch so ein Ding für die Was-wäre-wenn-Maschine. Ich würde halt gerne wissen, ob Russland uns mittlerweile weggebombt hätte, wenn Hillary Clinton an die Macht gekommen wäre. ja. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber ich meine, gut, Hillary Clinton ist jetzt auch nicht so das sympathischste Wesen gewesen, was bei dieser Wahl angetreten ist. Aber gleichermaßen hatte Trump halt auch einen Personenkult hinter sich, hat er immer noch. Ja, ja. Und die Trump, also beziehungsweise, wie gesagt, Bidens überzeugendstes Argument ist, hey, ich bin nicht Trump.
Ja.
Ja, weil das stimmt, diese ganzen anderen Sachen, die halt die Leute fordern, wie, was weiß ich, ein vernünftiges Gesundheitssystem. Nee, die will Biden ja auch nicht umsetzen. Fracking macht er auch weiter. Das einzige, ich glaube, die einzige Sache, die halt Biden besser macht als Trump auf den ersten Blick, ist halt, erstens, er ist nicht Trump und zweitens, er glaubt an den Klimawandel. Was, okay, geil, er glaubt dran, aber die Ölindustrie hat trotzdem ihre Klauen im System drin und du glaubst doch nicht ernsthaft, dass sich da großartig was ändern wird in der Umweltpolitik der Vereinigten Staaten in den nächsten paar Jahren. Klar, du hast da nicht mehr so einen radikalen Spacko vorne sitzen, der halt so meint, so, ja, das gibt's nicht und deswegen machen wir jetzt das und das und das und das und das und das, wo die Leute wahrscheinlich ihm noch nicht mal Geld für geben müssen, damit er das erzählt. Aber es wird doch plötzlich nicht Ökostrom und sonstiges in jedem Haushalt in den Vereinigten Staaten passieren, nur weil Biden ins Weiße Haus zieht. Beziehungsweise falls er überhaupt ins Weiße Haus zieht und nicht einfach Kamala Harris direkt Tag 1 übernimmt, weil er stirbt.
Ja, aber glaubst du, guck mal, selbst wenn Jesus jetzt Präsident der Vereinigten Staaten würde, dann also dann gäbe es auch nicht morgen in jedem Haushalt Ökostrom. Weißt du, egal wie cool und offen und anders die Person ist, die ist ja auch in einem sehr, sehr festgefahrenen System gefangen, das die nur sehr bedingt und langsam und vorsichtig ändern kann.
Ja, ja, klar, aber ich meine, es hilft ja auch nicht, wenn, okay, pass auf, wenn man das jetzt auf deutscher Ebene vergleichen würde, so ein bisschen, wobei noch nicht mal, du kannst es auf deutscher Ebene nicht vergleichen, weil zumindest, also klar, in den letzten paar Jahren kann man da viele, viele schlechte Sachen drüber sagen, dass CDU und SPD sich immer mehr angenähert haben, auch wegen der GroKo Haram, aber prinzipiell ist es immer noch ein Unterschied, also ein leichter Unterschied, es ist immer noch mehr ein Unterschied in Deutschland, ob die SPD vorsätzlich an der Macht ist oder die CDU, als in den Staaten, wenn hier ein Republikaner oder ein Demokrat an der Macht ist.
Ja, ja, das, wie gesagt, vielleicht mit langer Amtszeit würde sich dann was ändern, aber das, was zum Beispiel Obama bewegen konnte in seinen 8 Jahren, ist halt auch einfach begrenzt gewesen, ne? Wegen eben, wie gesagt, diesem festgefahrenen System und weil sich in so einem großen System nur sehr langsam Sachen ändern, das ist ja ähnlich wie der Vatikan und wenn da irgendwie ein cooler alternativer Dude auf einmal Papst ist, dann kann der auch nicht auf einmal sagen, ja und irgendwie Schwule und Lesben und so ist alles cool, was ihr macht und lasst uns alle Freunde sein. Das muss halt auch langsam und vorsichtig passieren.
Ja, wobei er hat das ja jetzt gesagt, das finde ich witzig,
ja, ja,
dass
du das
gerade angebracht hast.
Genau, ja, deshalb bin ich ja auch drauf gekommen, ne, weil das, genau, jetzt, aber das hat halt auch ein paar Jahre gedauert, bis er so mal damit vor die Tür gekommen ist.
Ich glaube tatsächlich auch, die Papstwahl ist so ein bisschen wie Präsidentenwahl in den USA. Die müssen alle quasi wie der Blauschimmelkäse in Frankreich gereift sein, in der Kammer irgendwo im Keller.
Aber ich glaube, um Papst zu sein, musst du tatsächlich, es gibt eine Altersvorgabe, ich glaube 65 oder so.
Ja, was halt auch total dämlich ist, aber gut, ja, klar. Das ist halt die katholische Kirche. Aber eigentlich wollte ich gar nicht so in die Richtung abdriften, sondern warte, irgendwas anderes hatte ich noch im Kopf. Ah ja, du hast Obama gelobt, das, ja, das finde ich auch mittlerweile sehr kritisch, wenn ich drüber nachdenke, dass er diverse Drohnenangriffe ausgelöst hat und sonstiges. Und man muss Trump eines zugute halten. Er ist der erste amerikanische Präsident in sehr langer Zeit, der keinen Angriffskrieg geführt hat.
Der keinen begonnen hat,
das meinte ich ja.
Ja, aber die liefen, die hat er auch nicht beendet, ne?
Ja, das ist ja auch so ein langsamer Prozess. Überleg mal, wie lange hat's gedauert, bis die Amis aus dem Irak raus waren?
Ja, voll. Ja, das ist, also, ich weiß nicht, man sieht das ja in Filmen immer wieder, ne? Stell dir mal jemanden vor, also sagen wir jetzt mal, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber sagen wir mal, Obama ist ein guter Typ und der will prinzipiell das Gute und der will keinem Menschen wehtun. So, behaupten wir das mal. Und dann stell dir das vor wie so ein Film, wo der dann ins Oval Office kommt und wo dann hier und da und du musst das machen und du musst jenes machen und halt dazu in irgendeiner Situation dann dazu gezwungen wird, zwischen Pest und Cholera zu wählen, weißt du?
Das amerikanische System, ja.
Genau, das meine ich halt. Und da dann einfach trotz der Ideale, die er vielleicht hatte, als er den Job übernommen hat, ja, einfach manchmal beschissene Entscheidungen treffen muss. So kann ich mir das auf jeden Fall auch vorstellen.
Ja, ich weiß nicht, es... Ich hasse die Vereinigten Staaten einfach so.
Ja, aber schade, dass die unsere Leitkultur sind.
Ja, vor allen Dingen auch so, also pass auf, das Ding ist halt, das hat, ich hab jetzt die letzte Folge von der Anstalt gesehen, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast.
Nee.
Wo es halt um Julian Assange ging und wie, was da eigentlich alles schiefgelaufen ist und was da für Menschenrechtsverletzungen kamen, aber niemand was gesagt hat, weil die von den USA kamen. Mhm. Auf der anderen Seite wird einfach mal so ein, oppositioneller russischer Typ vergiftet und die ganze Welt ist einfach in Aufruhr und verlangt dringend, dass Russland bestraft wird und sonstiges und Folgen und richtet scharfe Worte an Menschen.
Aber das ist ja generell das Problem. Wie willst du Russland bestrafen? Wie willst du eine Nation bestrafen mit Handelssanktionen? Ja, cool. Also, weißt du, das ist ja, du willst ja auch nicht einen Krieg anfangen, weil im Krieg leiden dann natürlich nicht nur die 3-4 Arschlöcher, die diese Tat begangen haben, sondern um Millionen von Zivilisten. So, was kann man machen, man müsste die Personen, die dafür verantwortlich sind, finden und die bestrafen. So, du kannst ja nicht einem Land irgendwie Sanktionen auflegen. Was kann denn irgendein Zivilist dafür, dass irgendwelche Politiker irgendwelche psychotischen Entscheidungen treffen? Aber der leidet ja auch unter den Handelssanktionen.
Ja, ich verstehe, was du sagen willst, aber pass auf, das Ding ist halt, das war gar nicht der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Klar, natürlich diese Sanktionen und sowas, die sind halt lachhaft, da lacht sich Putin ins Fäustchen, wenn er das sieht. Vor allen Dingen, da glaube ich, Russland gar nicht so eine krasse Wirtschaftsmacht ist. Aber dann hast du halt so andere Sachen wie, dass halt die Türkei noch ein richtig guter Handelspartner von uns ist oder auch Amerika und die halt auch sehr moralisch fragwürdige Dinge tun, halt vielleicht nicht so offensichtlich wie jemanden zu vergiften, aber die halt trotzdem Menschenrechtsverletzungen und sonstiges begehen, beziehungsweise Erdogan hat ja jetzt sogar einen Angriffskrieg begonnen.
Ja, schau mal, wie lange und wie ernsthaft darüber diskutiert wurde, ob die Türkei nicht der EU beitreten sollte, also, ne?
Ja, gut, ich meine,
die Idee wurde jetzt verworfen, aber das wäre doch mal richtig verrückt.
Ja, gut, aber ich meine, da wird sich dann neben Ungarn und Polen richtig wohlfühlen, sagen wir
ehrlich. Das stimmt leider auch, ja. Boah, ey. Das ist die große Mopper-Folge hier, die große Politikverdrossenheitsfolge.
Ja, geht nicht wählen, ihr könnt eh nichts ändern oder so, weiß ich nicht.
Oh nein. Nein, Kinder, geht schön wählen. Eure Stimme zählt. Boah, das hätte man noch besser reimen können irgendwie.
Moment, das hat sich gereimt?
Geht und wählt, eure Stimme zählt. Ah.
Oh, nun. Ja, was auch immer. Jedenfalls, ja, keine Ahnung, es steht ja eh keine Wahl an. Die Protestbewegungen, die es ja gab, die sind auch mittlerweile so ein bisschen eingestampft worden.
Im wahrsten Sinne teilweise, ja.
Ja, also, und all die coolen Sachen, die uns von den USA angeteased wurden, sind halt auch nie passiert. Dritter Weltkrieg, hier, wie heißt's, Civil War, was ist der deutsche Begriff noch? Bürgerkrieg. Gab's auch nicht.
Ich glaube, Politik und Diplomatie und so, das ist einfach so ein Krampf. Ich bin
ja,
so froh,
ich mein,
dass ich da nichts mit zu tun.
Bürgerkrieg, der
habe,
wird ja von den Bürgern angezettelt.
Ja, ja,
also Dritter Weltkrieg, okay, dass das vielleicht ein bisschen krass gewesen wäre mit Iran und so weiter, klar. Aber dass sich einfach nicht mal so die Protestleute irgendwann sagen, ja gut, die bedrohen uns mit Waffen auf der anderen Seite, dann ziehen wir jetzt auch die Waffen und dann wird jetzt seit 5.45 Uhr zurückgeschossen, um einen schlimmen deutschen Politiker zu zitieren.
Österreicher.
Was?
Österreicher.
Nein, Goebbels war doch kein Österreicher, oder?
Ach so, okay, ja, stimmt, der hat das doch gesagt, ja, okay, ich nehme
alles zurück. Also, ich wollte doch gerade sagen.
Ja, ja.
Dementsprechend, ja, das waren halt alles solche Geschichten, wo ich mir so dachte, so, okay, eigentlich müssten die Vereinigten Staaten jetzt brennen und dann, ist, ja. Ja, taten ja, sie so ein bisschen, aber,
Da hat man auch so, ne, das, ich weiß nicht, hast du das auch so, dieses kleine Teufelchen in sich, was denkt, ja komm, ja jetzt mach doch mal einfach irgendwas, was irgendwas ändern wird. Lass doch mal irgendwas passieren in dieser ganzen Scheiße, wo wir jetzt drüber geredet haben, wo man die ganze Zeit daneben sitzt und sich denkt, das kann doch nicht sein, es kann doch nicht sein, dass da irgendwelche Politiker vergiftet werden, es kann nicht sein, dass da irgendwelche Demonstranten zusammengeschlagen werden, das kann nicht sein und das kann nicht sein und das kann nicht sein und dass da irgendein hirnloser Affe der Präsident der mächtigsten Nation der Welt ist. Das kann doch alles nicht sein. Es muss doch mal irgendwas fucking passieren.
Es kann nicht sein, dass Journalisten in Großbritannien gefoltert, oder beziehungsweise ein Journalist in Großbritannien gefoltert wird, der Kriegsverbrechen aufgedeckt hat und dessen Anklage eigentlich schon lange durch ist, beziehungsweise dessen Anklage fallen gelassen ist.
Und tausend weitere Sachen, weißt du, wo man sich denkt, das kann doch einfach nicht sein. Da muss doch mal was passieren. Also ich habe schon so ein kleines Teufelchen in mir drin, was ich denke, ja komm jetzt aber, jetzt muss es doch mal knallen. Jetzt müssen die Leute doch endlich mal verstehen, dass irgendwas passieren muss.
Freunde von mir und so weiter, also Freunde von mir haben so ein bisschen beim letzten gemeinsamen Treffen oder bei der letzten gemeinsamen Besprechung von dieser Situation so gedacht, was wäre jetzt, wenn die USA einfach sich so krass aufspaltet in so verschiedene Herzogschaften und so wie im Mittelalter, nur halt mit Knarren. Und dann guckt die EU darüber und denkt so, was geht denn da ab und baut die Mauer, die sie eigentlich um Europa bauen wollen, damit keine Flüchtlinge reinkommen, einfach um die USA, damit die nicht da rauskommen und ihren eigenen kleinen Ökosystem da hausen müssen.
Das wäre interessant. Ja, ich meine, ist die USA
nicht... Das wäre so ein geiles soziales Experiment, also ethisch. Auf so vielen Ebenen falsch und bedenklich und sonstiges, aber das große, das mittlerweile doch so ein bisschen Teenager-mäßige Teufel auf meinen Schulter sagt, so gib einfach nur, bitte.
Die USA haben doch bestimmt die am besten bewaffnetste Zivilbevölkerung der Welt, oder?
Würde ich mal von ausgehen.
Das also, würde ich einfach glaube, mal so hat, behaupten.
Ich glaube, wenn du im Walmart da mal so eben 5 Waffen kaufen kannst und dich keiner schief anguckt, dann hast du vielleicht ein paar davon in der Bude stehen. Vielleicht. Ja, also alleine schon eine, um dich selbst verteidigen zu können gegen die anderen Menschen, die auch die Waffen haben.
Ja. Ja, also das wäre auf jeden Fall interessant. Dann hängen wir noch überall Kameras auf und lassen so Kameradrohnen drüber fliegen und so, damit wir das auch alles gut mitkriegen, was da passiert. Ja. Haben wir auf jeden Fall was zu gucken. Oh Mann, ey, das ist natürlich auch sehr, sehr böse. Ja, aber so soziale Experimente, ich meine, das Experiment, ne, das Experiment, ist ja auch relativ ähnlich gewesen. Hast einfach ein paar Leute eingesperrt und geguckt, was passiert so.
Ja, wobei das nochmal ein bisschen anders verlaufen ist und ich glaube, da war auch ein bisschen Bias dahinter, dass halt tatsächlich auch die Leute, die die Wächter gespielt haben, vom Versuchsleiter so ein bisschen angestiftet wurden,
ja, das stimmt.
So ein bisschen aggressiver
so ein bisschen,
zu werden und die Rolle halt überzeugender zu spielen.
Ja, natürlich.
Ich habe letztens auch noch ein interessantes YouTube-Video zugesehen, wo tatsächlich das Experiment quasi unter heutigen Auflagen nochmal anders wiederholt wurde und man auch so tatsächlich mehr auf die Hintergründe von Leuten geachtet hat, die daran teilgenommen haben. Und da war halt wirklich eine Gruppe von, eher friedlich oder friedlich scheinenden Menschen, die halt zusammen irgendwie so ein Puzzle lösen mussten in kompletter Dunkelheit. Und es wurde halt gesagt, es gibt eine andere es gibt eine andere Gruppe und man kann sich gegenseitig Störsignale senden. Und das passiert dann halt auch in kompletter Anonymität und durch so einen Knopf unterm Tisch. Und tatsächlich hat man die halt damit gereizt, dass die richtig oft drauf gedrückt haben, aber weil es gab keine andere Gruppe. Das hat man denen dann natürlich nicht gesagt. Und die haben sich halt immer wieder so abgesprochen und haben so gesagt, haha, komm, wir senden jetzt nur was so als kleine Rache oder sowas, man will sich auch nicht wehtun oder irgendwie sowas. Und das war halt so komplett deeskalierend auf 100%igem Niveau, weil das halt, obwohl es tatsächlich so die Möglichkeit gegeben hätte, dass einer die Macht an sich reißt und richtig lange auf den Knopf hämmert oder sowas, aber das ist halt einfach nicht passiert.
Interessant.
Und daran merkt man halt auch, dass vielleicht dieses Experiment, das halt in dem Film und halt auch in echt durchgeführt wurde, tatsächlich, dass da vielleicht so ein paar Stellschrauben dran waren, die nicht so ganz durchdacht waren, wodurch es halt eben erst so eskalieren konnte.
Ja, und genau, wie du sagst, da war ja auch so ein bisschen vielleicht so ein bisschen intendiert, dass das eskaliert, ne? Gerade durch diese Machtdynamik, durch diese Wärter- und Gefangenendynamik, da hat man sich ja schon denken können, dass da irgendwas passiert. Und aber das eigentlich neutrale und echte soziale Experiment wäre ja einfach Menschen, ohne denen irgendwelche Rollen zuzuteilen oder so, in so eine Situation zu versetzen, also irgendwo einzusperren, so Big Brother-mäßig oder auf eine einsame Insel oder so.
Oh, liebe Big Brother Kommunismus, wir sind alle klassenlos.
Ja, wobei, ne, Big Brother ist natürlich auch, zählt natürlich auch nicht. Und war ja auch relativ langweilig. Also da hat sich ja dann auch keiner umgebracht oder keiner irgendwie Kämpfe ausgebrochen oder so. Da wurde nur ein bisschen gebumst.
Ja, gut, okay. Du hast sehr andere Ansprüche an Reality TV als ich. Ich glaube tatsächlich auch so, das Interessante an Big Brother war ja auch einfach so zu sagen, ja, wir sperren Menschen hier ein und gucken, was die halt machen. Und ich glaube, circa 50% davon waren einfach so Jugendliche, die halt gesagt haben, oh, ich sehe die Brüste von der, wenn die duscht.
Genau. Ja, auf jeden Fall. Und es gab ja dann, also ich habe natürlich, es gab ja mittlerweile hunderte Staffeln. Ich habe die allererste, glaube ich, so ein bisschen verfolgt und die zweite. Und da gab es ja dann tatsächlich auch irgendwann Sex so. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass da eine Regie hinterstand, die dann dafür gesorgt hat, dass auch mal was Interessantes passiert und nicht nur so Alltagskram, ne?
Ach so, ich dachte, du wolltest jetzt sagen, so wie bei den Hungerspielen, dass da einfach die Regie irgendwann Pheromone reinspritzt, damit die Bild anfangen zu bumsen wie die Pavian.
Oh, das wäre geil. Das wäre richtig gut gewesen, aber ich glaube, das wäre auch ethisch fragwürdig gewesen.
Ja, aber ich meine, wenn das Geld stimmt und mit dem richtigen Knebelvertrag kannst du die Menschen da reinbringen.
Ja. Ja.
RTL.
Mein RTL, ja. So, bevor wir Schluss machen, muss ich noch was zurücknehmen. Ich habe letztes Mal ja 4 Blocks gelobt und ich finde immer noch, es ist eine ganz gute Serie. Ich bin jetzt in Staffel 2, aber eine Sache, die mich mega stört, vor allem als jemand, der sich ja selber irgendwie mit Schauspiel beschäftigt, ist die Tatsache, dass der Schauspieler des Protagonisten nicht vernünftig sprechen kann. Und also der ist irgendwie, der spielt einen Araber, ich glaube Libanesen, und es ist völlig okay, wenn er mit Akzent spricht, und es wäre auch völlig okay, wenn er nicht perfekt Deutsch sprechen würde oder so. Das ist aber alles nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass der die Wörter nicht vernünftig voneinander trennt und deutlich ausspricht und so weiter. Und da dachte ich mir dann wieder wie bei, wie hieß der, dieser Haufen Scheiße? Dogs of Berlin, genau. Dass sie da auch vielleicht doch eher jemanden gecastet haben, weil der vom Aussehen und von der Herkunft des Schauspielers halt vielleicht zu der Rolle passt, also so Typecasting, und nicht unbedingt, weil der beste Schauspieler ist. Also er spielt okay, aber ich finde, ein Schauspieler muss doch vernünftig sprechen, ich muss doch verstehen, was der sagt, oder?
Das stimmt, aber ich meine, sofern du der Handlung noch folgen kannst und das jetzt nicht irgendwie komplettes Kauderwelsch ist oder der plötzlich anfängt, bayerisch zu reden, was kein Mensch versteht, kann ich, also...
Es reißt mich halt voll aus der Immersion, so, weil es mich so ärgert, weil ich so, weiß ich nicht, weil es halt auch nicht zu der Figur passt, die der spielt.
Okay, ja, keine Ahnung, ich hab's halt noch nicht gesehen, deswegen kann ich nicht so viel dazu sagen. Ich kann halt nichts dazu sagen. Wenn du es so wahrnimmst, dann wird da wahrscheinlich was dran sein. Aber ja, ich meine, es kann natürlich auch sein, dass die mal, keine Ahnung, Talent fördern wollten, beziehungsweise vielleicht gesagt haben, okay, der ist jetzt noch nicht so der bekannte Superschauspieler. Beim Casting hat man da sowas gesehen, was mich so ein bisschen überzeugt hat, und deshalb möchte ich dem die Chance geben, jetzt diese Rolle zu spielen.
Das stimmt, aber dann hätte man dem nach der ersten Staffel ja mal irgendwie einen Sprachtrainer geben können oder so, ne?
Also das gehört auch nicht zum Slang irgendwie der Serie, dass der das...
Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Das ist wirklich...
Til Schweiger hat damit Karriere gemacht.
Ja, Til Schweiger ist ein Hurensohn, ich habe keine Ahnung warum. Til Schweiger
ist der Name der Folge.
Til Schweiger hat Karriere gemacht, weil irgendwie 60% der deutschen Frauen Sex mit ihm haben wollen. So, Punkt. Das hat überhaupt nichts mit irgendwelchen schauspielerischen Fähigkeiten oder was auch immer zu tun. Das ist einfach nur, weil der attraktiv ist oder war oder was auch immer.
Alter, okay, in welcher Welt ist Til Schweiger bitte attraktiv? Da würde ich ja lieber hier Brienne von Tarr aus Deutschland nehmen.
Nee. Auf jeden Fall. Also der war, da waren die Mädels richtig hot. Also zumindest als der Jünger war.
Hast du die Fresse von dem mal gesehen?
Ja, aber der ist dieser Bad Boy-Typ. Und der hat, der war.
Der ist kein Bad Boy-Typ, der ist ein komisch schielender, nuschelnder Mensch.
Nein. Alter, der war auch, also ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber der war halt auch gut durchtrainiert und so. Und das, nee, glaub mir mal.
Moment, in welchem Film war der gut durchtrainiert? Haben wir verschiedene, bestimmt haben wir verschiedene Schweigerfilme gesehen.
In seinen früheren, durch die der halt berühmt geworden ist.
Welches war denn, was war eigentlich so der erste, also ich erinnere mich halt nur an Bang Boom Bang, wo sein einziger Satz Kartoffelficker war. Und das ist für mich bisher die überzeugendste Rolle, die der jemals gespielt hat, weil er einfach ein dummer Spacko war in dem Film.
Ja, ich finde selbst, der hat ja in Inglourious Basterds mitgemacht und der hatte nur anderthalb Sätze zu sagen, aber ich finde selbst, die waren scheiße. Selbst das hat er geschafft zu zerstören.
Wobei, nein, das stimmt nicht. Also dieses Say goodbye to your German Nazi balls fand ich witzig.
Weil vielleicht habe ich den da auch schon so sehr gehasst, dass ich einfach nicht mehr objektiv beurteilen konnte.
Das mag sein.
Ja.
Aber auf jeden Fall bin ich mir sehr sicher, dass er nicht attraktiv ist.
Ja, doch, glaub mir mal. Der hat irgendwie was, wo bei den Frauen die Säfte zu fließen beginnen. Also, ja. Warum ist der denn sonst ein erfolgreicher Schauspieler geworden? Es gibt doch keinen anderen Grund, oder?
Erfolgreicher Schauspieler ist ja erstmal schon eine gewagte These. Er hat einfach ein paar Filme produziert, die beim deutschen Publikum gut ankamen. Punkt. Das ist einfach, der hat irgendwelche seichten Komödien mit ein bisschen Familie, mit ein bisschen asozialem und mit so haha deutschem Kackhumor gemacht. Und deshalb sind die halt solche Klassenschlager geworden. Und deswegen ist der deutsche Film auch in der Situation, in der er sich jetzt befindet. Und zwar in einer verdammten Sackgasse. Beziehungsweise er bewegt sich, also er kreucht da so langsam raus. Aber so
Frederik Lau zieht das deutsche Fernsehen aus der...
Was?
Frederik Lau zieht das deutsche Fernsehen gerade aus der Gosse, in der es gelandet ist.
Ja,
der war zumindest in Vorblocks hervorragend.
Ja, nein, ich habe nichts gegen Frederik Lau, aber zumindest die Filme, die er auch gemacht hat, so komödientechnisch und so weiter, waren jetzt nicht großartig zu unterscheiden von halt dem anderen Zeug, was du so hast. Du hast halt, also mittlerweile erkennst du ja diese deutschen Komödien schon allein am Filmposter. Die sind halt so aufgebaut, dass du halt siehst, okay, da gehen Annette und ihr Mann Uwe rein und haben da die Zeit ihres Lebens und lachen sich scheckig. Und du sitzt einfach nur schon beim Trailer da so wie, boah, das ist echt nicht gut, was da gerade läuft.
Ich finde schon den Trailer langweilig und da sind ja normalerweise die Highlights des Films drin. Also irgendwie kann das nicht gut sein.
Ja, das ist halt, also, ich weiß es nicht.
Ja. Siehst du, ich wollte jetzt gerade schon abmoderieren, dann haben wir über Til Schweiger angefangen und ich habe mich nach 5 Minuten aufgeregt.
Ja, aber ich bleib dabei. Also ich glaube wirklich, der Typ hat, also wenn man ihm eins unterstellen kann, dann, dass er zumindest bis zu einem gewissen Punkt, und der gewisse Punkt war Honig im Kopf, dass er bis zu diesem Punkt verstanden hat, wie das deutsche Publikum funktioniert und wie man es gut melkt. Weil du hattest da halt solche Sachen wie hier 2-Ohr-Küken und 1-Ohr-Hasen oder kein Ohr-Hasen oder sowas, wo du halt so das Gefühl hattest, da ist so ein bisschen Herz mit drin und der instrumentalisiert da seine Tochter und da ist eine Liebesgeschichte drin für die Menschen, die das mögen und dann ist da noch so ganz viel derber Humor drin für den richtigen Kerl, den deutschen Kumpel, der halt da sitzt und sich scheckig lacht, weil er irgendwelche Sachen über Titten sagt oder so, was weiß ich. Ich hab keinen der Filme, also ich hab wenige Til Schweiger Filme gesehen. Ich glaube, der letzte war Wo ist Fred?
Oh, ist das der mit dem Rollstuhlfahrer?
Der, wo er vorgibt, ein Rollstuhlfahrer zu sein.
Ja, den habe ich sogar im Kino gesehen. Den fand ich, glaube ich, sogar sehr witzig im Kino.
Ich fand den auch witzig, aber ich glaube, das lag größtenteils an Christoph Maria Herbst.
Ja, das kann gut sein, ja.
Aber der trägt auch viele Filme. Ich glaube, der kann, also der, ja, gut. So sehr wie ich den Schweiger hasse, so sehr mag ich den Herbst, sagen wir mal so.
Ja, auf jeden Fall. Ach ja, gut, liebe Leute, eine für uns und für euch anstrengende, aber auch lehrreiche Folge, glaube ich, haben wir gerade hier produziert. Was war nochmal der Titel? Achso, Til Schweiger ist ein Hurensohn. Ich weiß nicht, ob das bei Spotify durchgeht, ehrlich gesagt. Aber wir können ja mal gucken.
Ja, ich weiß nicht. Gott, also pass auf. Ich finde es schön, dass wir uns so ein bisschen ausgekotzt haben in der 49. Folge, weil dann können wir uns jetzt eigentlich nur noch auf die 50 freuen.
Denn oh ja, Leute, ihr könnt euch auch auf die 50. Folge freuen. Das wird richtig witzig.
Ja, wir holen Konfetti und Stripper und Kuchen. Weiß ja nicht, ob es Kuchen gibt, aber auf jeden Fall wird's eine riesen Gaudi, wie man in incestuous geschädigten Bereichen in Anführungszeichen Deutschland sagen würde.
In Unterscharfingen, wo gerade Corona auf 300 ist.
Corona 300 ist auch...
Corona auf 300 ist auch ein guter Titel. Der ist ja auch nicht ganz so politisch schwierig wie ja, Til Schweiger.
Naja, also politisch, also ich glaube, die wenigsten Menschen wenn sie lesen, Til Schweiger ist in Hurensohn, so, was? Sondern eher nee. So... ja.
Ja, schon. Eigentlich jetzt war, ja, ist ein starkes Wort, aber ja, schon.
Weißt du, so wie in der Szene bei Once Upon a Time in Hollywood, nachdem der Flashback da mit Bruce Lee kam und hier Brad Pitt so sagt, so, ja, okay, ist ein fairer Punkt.
Ja.
Das ist immer noch eine der geilsten Szenen. Also ich liebe den Film nach wie vor, muss ich sagen.
Ich glaube, ich muss mir den nochmal ansehen. Ich habe den ja nur einmal im Kino gesehen.
Ja. Ja, egal, wir müssen jetzt so langsam zum Schluss kommen, Daniel. Also ja. Müssen wir nicht, aber wir drosseln uns jetzt so langsam. Ja. Aber wir haben jetzt zum Glück noch ein bisschen was gefunden, was uns aus der Gosse geholt hat, so wie Frederik Lau den deutschen Film seiner Meinung
nach. Korrekt. Gut, und in diesem Sinne, Leute, habt eine wunderschöne Zeit, freut euch mit uns auf die 50. Folge, in der wir uns gemeinsam nochmal die erste Folge anhören und uns sehr dafür schämen werden. Und ja, habt eine gute Zeit, passt aufeinander auf, tragt eure verfickten Masken über der Nase, ihr Opfer, und auf Wiedersehen.
Gute Nacht, haltet, tschüss, ich küsse eure Augen.